Ich denke, man muss dazu zunächst sagen, dass Venezuela nach wie vor eine schwere Wirtschaftslage hat. Das ist zum großen Teil ein Erbe der Erdölwirtschaft, der erdölbasierten Wirtschaft. Das Land hat es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, eine nachhaltige Industrie aufzubauen, eine eigene Produktion aufzubauen. Es ist aber durchaus damit einhergehend eben ein Verfehlen der Regierung, einen Wandel in der Wirtschaftspolitik nicht erreicht zu haben. Die Regierung hat unter dem im vergangenen Jahr verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez immer wieder betont, man wolle eine Abkehr von dieser Erdölwirtschaft schaffen, in der eben die gesamte nationale Ökonomie nur auf dem Erdölexport basiert. Man wolle eine Landwirtschaft aufbauen, man wolle eine Industrie aufbauen. Das hat bisher zu wenig funktioniert. Hinzu kommt, und das verschärft die Lage eben erheblich, dass ein Teil der Opposition zu der linksgerichteten Regierung hier klar auf Wirtschaftssabotage setzt. Das ist etwas, was von der Regierung immer wieder betont wird und was auch nachgewiesen ist. Wie weit, wie stark jeder dieser beiden Faktoren nun zu gewichten ist, das ist Teil der Diskussion. Ich denke, es ist wichtig und das kommt in der Berichterstattung in der deutschsprachigen Presse oft zu kurz, zwischen der Art der Proteste zu unterscheiden. Es gab auf der einen Seite in den vergangenen Wochen und Monaten und Jahren auch immer wieder Proteste der Oppositionsparteien, vor allem des Bündnisses MUD, das lässt sich auf Deutsch mit Tisch der Demokratischen Einheit, also Allianz der Demokratischen Einheit, übersetzen. Diese Demonstration hat es auch in den vergangenen Tagen und Wochen gegeben und das ohne weitere Probleme. Es gibt auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig zu verstehen, aber gewalttätige Proteste. In Venezuela gibt es da den Ausdruck der Guarimbas. Das bedeutet, dass gewalttätige Demonstranten auf die Straße gehen, Barrikaden errichten, Sicherheitskräfte attackieren. Und diese sogenannten Guarimbas haben in den vergangenen Wochen maßgeblich zu den Toten geführt. Und hier müssen wir auch drauf gucken, wer die Toten sind. Es sind bisher 21 Menschen, glaube ich, ums Leben gekommen. In Mitte der vergangenen Woche aber erst waren 2 Todesopfer zu beklagen. Das war zum einen in der Hauptstadt Caracas ein Aktivist des Regierungslagers und ein Mitglied der Nationalgarde. Also es ist nicht so und den Eindruck erweckt die Berichterstattung in der Mainstream-Presse oft durch Auslassung. Es ist nicht so, dass diese Toten hier auf das Konto der Regierung oder der Sicherheitskräfte gehen, sondern diese beiden Männer in der vergangenen Woche wurden durch Scharfschützen erschossen in Caracas von einem Hochhaus aus, als sie gerade dabei waren, Barrikaden von der Straße zu entfernen. Also wir haben hier, wie gesagt, eine Spaltung der Proteste. Auf der einen Seite eine demokratische Opposition, die Demonstrationen organisiert, auf der anderen Seite eine Minderheit gewalttätiger Protestanten, die zunehmend militant gegen Sicherheitskräfte und gegen Andersdenkende vorgehen.
Wir waren ja gerade auch bei der Medienberichterstattung und bei der Opposition und hier in Deutschland ist immer wieder zu lesen, dass Teile der Opposition auf die Straßen gehen. Allerdings geht in den meisten Medienberichten eigentlich gar nicht klar hervor, was genau hinter der sogenannten Opposition steckt. Also wie ich es jetzt gerade gehört habe, scheint die Opposition in Venezuela ziemlich gespalten zu sein.
Genau, ich denke, dass wir hier auch den sozialen Charakter der Proteste verstehen müssen. Woher kommen die Demonstranten, was haben sie für Interessen? Es gibt in Venezuela grundsätzlich Unmut über die wirtschaftliche Entwicklung, über die mangelhafte wirtschaftliche Entwicklung. Aber dieser Unmut wird auch gezielt geschürt, eben durch die Zurückhaltung von Waren, durch die Verknappung von Waren. Das ist dann das, was man hier in den Medien liest. Es gäbe keine bestimmte Produkte nicht mehr. Zuletzt hieß es dann, es gäbe kein Toilettenpapier mehr in Venezuela. Das sind natürlich alles so ein bisschen polemische Zuspitzungen, aber das steht grundsätzlich dahinter. Aber die Demonstranten kommen eben hier maßgeblich aus der Mittelschicht und aus der oberen Mittelschicht. Das lässt sich auch in Caracas sehr gut, in der Hauptstadt Caracas sehr gut beobachten. In Caracas ist es so, dass der Osten der Stadt eher wohlhabend ist. Im Westen finden sich eher die Armenviertel. Und ein Großteil, wenn nicht alle Demonstrationen, haben in den vergangenen Tagen und Wochen im Ostteil der Stadt stattgefunden. Und das zeigt ganz klar den sozialen Charakter dieser Proteste, wo sie herkommen und wer sich daran beteiligt. Darüber hinaus haben die Proteste in verschiedenen, sagen wir, urbanen Zentren stattgefunden, also in Caracas, in der Andenstadt Mérida und im Bundesstaat Táchira. Das ist nicht so, dass ganz Venezuela jetzt in Protesten untergeht, sondern sind erstens die städtischen Zentren, zweitens eher die wohlhabenden Gebiete, aber große Teile des Landes sind nach wie vor ruhig.
Und wie werden die Proteste dort wahrgenommen, wo keine Demonstrationen, Proteste stattfinden und die Menschen nur über die Medien, ja, über die Proteste erfahren?
Es gibt in Venezuela, also wir müssen, denke ich, hier unterscheiden zwischen den Medien in Venezuela, der Berichterstattung dort und der internationalen Berichterstattung. Sie haben mich jetzt gefragt, wie die Proteste dort wahrgenommen werden, wo keine Demonstrationen stattfinden. Sagen wir so, also wo keine Demonstrationen stattfinden, hat das auch einen Grund, weil dort eben maßgeblich ein Teil der Bevölkerung lebt, der von der Sozialpolitik der Regierung in den vergangenen Jahren profitiert hat. Und dort ist es ja nicht nur so in diesen Stadtvierteln, in diesen armen Vierteln, dass keine Demonstrationen gegen die Regierung stattfinden, sondern es haben sogar Demonstrationen für die Regierung stattgefunden. Es waren auch keine kleinen Demonstrationen in den letzten Wochen. Die Menschen in Venezuela, denke ich, können sehr gut unterscheiden zwischen einer objektiven Berichterstattung und einer politisierten Berichterstattung. Das ist in Venezuela ja ein ganz großes Thema seit Jahren. Spätestens im Jahr 2002 im April ein Putschversuch gegen die damalige Regierung von Präsident Hugo Chavez stattgefunden hat und dieser Putschversuch von privaten Medienkonzernen unterstützt wurde. Also diese Sensibilität für eine politische Motivation der Berichterstattung, die gibt es in Venezuela ganz deutlich. Und ich hatte es eben kurz angesprochen, die kommt mir zumindest als jemand, der das Land kennt, der die Medien und die Akteure einschätzen kann, in der deutschsprachigen und darüber hinaus in der europäischen Presse oft zu kurz. Es wird zu wenig hinterfragt, was sind die Interessen hinter der Berichterstattung? Woher kommen die Informationen und wer sind die Akteure, die diese Informationen in Umlauf bringen?
Gibt es eigentlich konkrete Pläne seitens der Opposition? Bis jetzt hat man den Eindruck, dass die Opposition zwar Forderungen stellt, die Regierung stürzen möchte, einen neuen Präsidenten haben möchte, aber bis jetzt hat man den Eindruck, dass sie keinen wirklichen Plan haben, was danach passieren könnte oder geschehen sollte.
Ja, genau. Also den Plan, den haben sie nicht. Und das ist auch ein großes Problem immer dieses Oppositionsbündnisses MUD gewesen. Der Spitzenkandidat Enrique Capriles Radonski hat sich mehrfach für das Präsidentenamt beworben und er ist mehrfach unterlegen dabei. Und das widerspiegelt eben dieses Dilemma der Opposition, dass sie sich maßgeblich über Jahre hinweg gegen etwas definiert haben, nämlich gegen Hugo Chavez, gegen den Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Und sie haben aber keine eigenen Konzepte. Und das betrifft sowohl die wirtschaftliche Situation des Landes, auf der anderen Seite aber auch ein anderes großes Thema, nämlich die Unsicherheit und die Gewalt und die Kriminalität auf der Straße. Hier hat anscheinend niemand wirklich gute Konzepte, diese Gewalt zu bekämpfen. Und es ist da auch wichtig zu sehen, dass die Bundesstaaten, dass die venezolanischen Staaten mit der höchsten Mordrate, zumindest in den vergangenen Monaten, von Oppositionellen regiert wurden. Also es ist nicht so, dass dort, wo die sozialistische Partei von Präsident Maduro regiert, dass dort die Mordrate in die Höhe schnellt. Aber noch einmal, beides sind Probleme dieses südamerikanischen Landes, die fragile wirtschaftliche Situation, das Unvermögen, hier einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik in den vergangenen 10, 15 Jahren einzuleiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Kriminalität und die Unsicherheit, die aus der sozialen Kluft auch in dem Land, in der Gesellschaft besteht, resultiert. Das sind beides wirkliche Probleme, aber die Opposition hat hier nicht wirklich Konzepte, diese Probleme zu lösen. Sie geht maßgeblich auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren, mit einem sehr arroganten, mitunter rassistischen Diskurs gegen den Chavismus, gegen die Chavisten, gegen die Regierungsanhänger. Der Präsident wird, man liest dann auf Plakaten, der Präsident hat ja nicht studiert, der Präsident ist ein Busfahrer, wir wollen nicht von einem Busfahrer regiert werden. Ich habe die Tage nochmal in einem sozialen Netzwerk Fotos gesehen von Puppen, die aufgehängt wurden an Straßenlaternen mit einem T-Shirt von Regierungsanhängern angezogen. Das waren schwarze Puppen. Das ist kein schönes Bild, wenn man sieht, wie quasi symbolisch schwarze Regierungsanhänger an Laternen aufgehängt werden. Das widerspiegelt aber alles so ein bisschen die Haltung, die rassistische Haltung, die soziale Attitüde der Opposition und zeigt, dass es hier nicht wirklich eine Bereitschaft gibt, einen Dialog mit der Regierung einzugehen. Verschiedene Minister und auch der Präsident selber haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zum Dialog eingeladen. Nur ein kleiner Teil der Opposition ist darauf eingegangen. Gleichzeitig merken die Regierungsgegner aber, dass sie nicht weiterkommen, dass die Kräfteverhältnisse einfach so sind, wie sie sind. Und denke, dass früher oder später die ernsthaften Politiker, die demokratischen Politiker der Opposition zurück an den Verhandlungstisch kehren müssen und zurück und gemeinsam mit der Regierung hier Konzepte zur Lösung der bestehenden Probleme finden müssen.
Sie haben es vorhin auch schon etwas angedeutet und erwähnt, die Regierungsgegner machen vor allem die Regierung für die Kriminalitätsentwicklung verantwortlich. Allerdings geht aus verschiedenen Untersuchungen hervor, dass die Kriminalität vor allem in den Städten zugenommen hat, in der die Opposition regiert. Ist damit die Argumentationsweise der Opposition nicht kontraproduktiv? Und wie sieht es dann mit dem Rückhalt für die Opposition selbst aus?
Das ist ein allgemeines Problem und die oppositionellen Gruppierungen und Parteien versuchen immer, das der Regierung anzulasten. So einfach ist das eben nicht. Es ist eine generelle Problematik in Venezuela, die, das hatte ich eben auch schon kurz angesprochen, zum einen auf die sozialen Differenzen zurückzuführen ist, zum anderen auf den Umstand, dass aus dem Bürgerkriegsland Kolumbien massiv Kleinwaffen nach Venezuela eingeführt werden und die militärische Strategie der kolumbianischen Regierung gegen den Drogenhandel dazu geführt hat, dass die Drogenrouten jetzt nicht mehr über Kolumbien, sondern teilweise über Venezuela laufen. Also das sind Probleme der regionalen Politik, die über Venezuela hinausgeht. Und das ist nicht etwa so, dass die Regierung von Präsident Maduro hier zu wenig für die öffentliche Sicherheit sorgt. Das sind ernsthafte Probleme, das sind Probleme, die nicht nur in Venezuela, sondern auch mit Kolumbien und mit Nachbarstaaten diskutiert werden müssen, um gelöst werden zu können. Dieser Diskurs der Opposition, wie gesagt, ist natürlich politisch motiviert. Er manipuliert aber auch die Situation, denn Sie haben ja richtig gesagt, dass dort, wo die Opposition am Ruder ist, die Kriminalität auch hoch ist. Diese Manöver der Opposition werden in der internationalen Presse oft zu wenig hinterfragt. Es werden solche Vorwürfe dann einfach übernommen, ohne wirklich auf die Zahlen zu gucken. Darüber hinaus sind die Zahlen, die hier genannt werden, über Mordraten in Venezuela auch übertrieben. Sie werden auch hinterfragt. Sie stammen oft von kleinen Nichtregierungsorganisationen, bei denen man nicht weiß, woher haben sie ihre Informationen überhaupt, werden dann aber über Nachrichtenagenturen, über venezolanische Medien in die internationale Presse gebracht und es ist ein großes Problem und das stiftet sehr viel Verwirrung in der Diskussion über Venezuela.
Die Probleme in Venezuela sind keineswegs neu. Korruption, Armut und Gewalt haben das Land bereits während der Amtszeit von Hugo Chavez geprägt. Warum bekommt dann Nicolas Maduro in weniger Monaten solche große Probleme, während sich Chavez über Jahre im Amt halten konnte?
Naja, es ist zunächst mal auf die Strategie der Opposition zurückzuführen gegen Chavez, gegen den sehr charismatischen Hugo Chavez. Ist die Opposition irgendwann einfach nicht mehr angekommen. Er war einfach zu groß, zu mächtig. Es hat ja immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, aber Chavez ist aus dem Putschversuch 2002 und aus den folgenden Auseinandersetzungen eigentlich immer gestärkt hervorgegangen und die Opposition stand immer mehr mit dem Rücken zur Wand. Und nun versucht sie bei Nicolas Maduro einen aggressiveren Kurs zu fahren. Und ich denke, die aktuellen Proteste sind auch ein Ausdruck dieser Politik. Und das erklärt zum Teil die aktuelle Situation. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass die Kräfteverhältnisse nun mal objektiv so bestehen. Der Chavismus hat einfach mehr Anhänger, auch wenn bei den letzten Präsidentschaftswahlen, und auch das muss man anerkennen, fast eine Pattsituation entstanden ist. Der eben erwähnte Oppositionsführer Enrique Capriles, dem ist es gelungen, tatsächlich viele Stimmen aus dem Regierungslager auch zu gewinnen. Weil natürlich Unzufriedenheit über die zu langsame wirtschaftliche Entwicklung, über die ausstehende Lösung der bestehenden Probleme auch im Regierungslager da ist. Und es gibt da eine Schnittmenge in der Mittelschicht, die durchaus umkämpft ist zwischen dem Chavismus und der Opposition.
Vielleicht auch als abschließende Frage, wie kann eine politische Lösung der Situation in Venezuela Ihrer Ansicht nach aussehen?
Eine Lösung der Situation kann nur so erreicht werden, indem sich die politischen Lager an einen Tisch setzen, indem die gewalttätigen Demonstranten, die großen Teil der Toten der letzten Tage und Wochen zu verantworten hat, isoliert werden. Aber das muss von der Opposition selber geschehen. Die Opposition muss sich hier klar zu demokratischen Prinzipien bekennen und muss dann eben sehen, dass sie zurück in die Prozesse der demokratischen Entscheidungsfindung findet und sich mit der Regierung an einen Tisch setzt, um die bestehenden Probleme, die wir jetzt mehrfach genannt haben, zu lösen. Ob das geschieht, das werden die nächsten Tage und die nächsten Wochen zeigen. Aber es gibt hier eine ganz klare Spaltung in der Opposition. Es gibt auf der einen Seite eben den erwähnten Oppositionsführer Capriles, der sich von den gewalttätigen Protesten distanziert hat, und auf der anderen Seite einen kleinen Teil der Opposition, der hier auf eine Destabilisierung, auf Gewalt und auf Tote setzt. Das ist die Herausforderung. Der Ball liegt aber auf der Seite der Opposition.